Promis und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg.
Bei uns ist heute eine Frau, die eine neue Leidenschaft in sich entdeckt hat. Brotbacken. Bei uns ist Moderatorin Bettina Tietjen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Kam das durch die Pandemie? Das haben ja viele für sich in dieser Zeit entdeckt, ne? Das Brotbacken.
Ja, genau. Das kam dadurch, weil man ja überlegt hat, was könnte man machen in seiner Freizeit. Man kann ja immer nur lesen und Klavier spielen. Und dann habe ich dieses Brotbacken. Ich hatte ein paar Bücher, weil in meiner Sendung vor Jahren mal ein Brotbackexperte war. Und da habe ich gedacht, das wollte ich immer mal machen. Und das probiere ich jetzt. Und mein Ehrgeiz hat noch angespornt, dass es nirgendwo Hefe gab. Das war echt schwierig.
Hefemehl gibt es jetzt auch kaum
ist
noch.
Ist jetzt
ne?
auch wieder ja. so und war damals auch so. Dann habe ich angefangen und das hat gleich geklappt. Beim ersten Mal war ich ganz stolz und dann habe ich mich da reingesteigert und habe dann andauernd Brot gebacken und habe ein bisschen wieder nachgelassen, weil ich doch etliche Kilos zugenommen habe. Und mein Mann auch. Durch dieses ständige Brotessen, man will es ja nicht nur backen, man will es ja auch essen.
Ne? Das geht uns aber allen so mit den extra Kilos durch Corona, aber die kann man ja jetzt wieder langsam abtrainieren. Ne? Und Bäckerin und Moderatorin Bettina Tietjen also heute bei uns. Und vor allem werden wir sprechen über die ganz junge Bettina Tietjen, denn sie haben gerade ihre Tagebücher von früher wiederentdeckt und darüber ein Buch geschrieben. Und darüber werden wir sprechen. Bis 12 bei Antenne Brandenburg. Wir starten aber immer mit einer Runde Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, ja. Ich beginne einen Satz und Sie können nach Belieben vollenden. Mhm. Ja, Schlückchen Kaffee noch vorneweg zur Stärkung. Ja. Und dann geht's los. Als Kind wollte ich immer unbedingt
Opernsängerin werden.
Aha, wie kam das?
Ja, weiß ich auch nicht. Wir waren bei meiner Oma, immer mal meine Schwester und ich, und die hat gerne so Opern und sowas gehört im Radio oder auch im Fernsehen geguckt und das fand ich irgendwie toll. Ich wollte gerne ganz toll singen können und dann so schönen Kleidern auf der Bühne stehen. Das hat sich dann aber relativ bald erledigt, weil ich gemerkt habe, dass ich so toll nicht singen kann.
Aber so Oktaven, wie weit kommen Sie?
Ach, das weiß ich nicht. Ich kann Barbara badete, Barbara badete, Barbara badete. Ich kann aber besser tief.
Das wären jetzt fast 3 Oktaven, glaube ich. Ich habe mitgezählt. Und wem hätten Sie gerne nachgeeifert?
Hatte ich gar nicht. War ich so klein. Also als ich diesen Wunsch geäußert habe, da war ich wirklich noch ziemlich klein. Ich hatte, glaube ich, das Gefühl, es wäre schön, auf so einer Bühne zu stehen, so im Licht, in schönen Kleidern und irgendwas Tolles zu singen. Und ich hatte gar keine Ahnung, was es für Opernsängerinnen gibt.
Die Bühne ist es immerhin geworden unter Scheinwerferlicht. Das ist doch ein kleiner Trost.
Ja, verrückt, ne? Das war dazwischen dann gar nicht mehr. Das war aber als Kind war dieser Wunsch da.
Ja. Die schlimmste Strafe war für mich. Gab es Strafen zu Hause?
Nein, bei uns gab es keine Strafen. Die schlimmste Strafe für mich war aber der Sportunterricht, weil ich sehr unsportlich bin und immer schon sehr, sehr ungern zum Sportunterricht gegangen bin, weil ich mochte überhaupt vor allen Dingen keine Ballspiele. Also das Schlimmste war Völkerball und direkt danach kam dann so Brennball, Handball und sowas mussten wir spielen und ich habe es gehasst und ich habe mich immer so doof angestellt, dass mir sofort dieser Ball auf die Nase geflogen ist und ich dann sowieso wegen Verwundung nicht mehr mitspielen konnte, aber ich wurde auch nie gewählt in die Mannschaften.
Sie schreiben das in Ihrem Buch auch so, in den Tagebüchern haben Sie das ja auch nochmal aufleben lassen, ja. Dass Sie nie in die Mannschaft gewählt worden sind, was ja sehr demütigend ist für ein
Furchtbar.
Kind.
Furchtbar war das für mich.
Kannte ich aber auch. Fußball, ganz schlimm.
Ja, ich habe immer gedacht, euch zeige ich es eines Tages.
Etwas, wonach ich geradezu süchtig bin, ist...
Leider ein bisschen mein Handy. Ja. Das versuche ich aber wirklich immer mal auch total wegzulassen. Aber man ist ja schrecklich. Ne? Man ist ja so daran gewöhnt, immer darum zu daddeln. Ansonsten Kaffee. Also morgens früh ohne Kaffee ist der Tag kein Tag für mich.
Ganz schlimm. Ja, wie viel vertragen Sie pro Tag? Wie viele Tassen?
Ich versuche nicht mehr als 3, maximal 4 Tassen zu trinken. Aber die allerwichtigste ist die morgens direkt nach dem Aufwachen im Bett.
Die kochen Sie selber oder macht das Ihr Mann?
Wir streiten immer, wer hoch muss und den Kaffee holen. Wir schlafen nämlich unten und eine Etage drüber steht die Kaffeemaschine.
Das ist ungünstig, ne?
Ja, sehr, aber naja, wir kriegen es schon immer hin.
Am Abend vorher eine Thermoskanne kochen vielleicht und dann neben das Bett stellen.
Nee, der schmeckt doch nicht mehr. Das schmeckt doch eklig dann, so ein abgestandener Kaffee.
Muss also frisch sein. Moderatorin Bettina Tietjen ist heute bei uns, sowas wie das Gesicht des Norddeutschen Rundfunks, des NDR, obwohl Sie eigentlich aus Nordrhein-Westfalen kommen, aus Wuppertal. Sind Sie denn aber emotional komplett eingemeindet inzwischen in Hamburg?
Puh. ich weiß nicht, also man unterscheidet ja immer zwischen Zuhause und Heimat. Hardy Krüger Senior, der hat das mal gesagt, das habe ich mir gemerkt. Der hat immer gesagt, Heimat, meine Heimat ist Berlin und mein Zuhause ist da, wo meine Frau die Blumenvase hinstellt. Also ich würde sagen, mein Zuhause ist auf jeden Fall Hamburg, da ist meine Familie, da sind meine Freunde, da ist mein Mann natürlich und meine Kinder auch oft. Aber in Wuppertal ist meine Heimat. Also wenn ich nach Wuppertal komme, ich habe da, meine Schwester lebt dann noch, gute Freunde von mir leben dann noch. Und ich gehe da so längs und da auch durch die Gegend, wo ich aufgewachsen bin oder gehe spazieren oder bin in der Stadt, da in den alten Kneipen und Restaurants, dann spüre ich, das ist meine Heimat. Da bin ich aufgewachsen und das da ging alles los.
Es heißt ja immer, dass es nicht so einfach ist, mit den Leuten im Norden warm zu werden. Ging Ihnen das auch so?
Ein bisschen ja. Zumal ich in Berlin gelebt habe. Ich habe ja bei beim RIAS Berlin und Deutsche Welle danach und habe also bestimmt 5 Jahre in Berlin gelebt. Und Berlin und Hamburg sind ja Welten dazwischen. Also es fällt mir jetzt auch immer wieder auf, wenn ich hier bin. Berlin ist ja entspannt, lässig, cool, völlig egal, wie man aussieht. Also es mischt sich alles, ist so international und bunt. Und das ist in Hamburg eben nicht so. Hamburg ist schon sehr auf Status. Also da ist nicht egal, wo man wohnt, nicht egal, was für ein Auto man fährt, nicht egal, was für Klamotten man trägt. Da wird man immer so gecheckt. Und Aha. Als ich da ankam, die ersten Wochen und Monate, habe ich immer gedacht, was ist mit mir? Warum gucken die mich so komisch an? Alles an mir ist falsch. Meine Klamotten sind nicht ordentlich genug. Ich habe nicht die richtige Schuhmarke. Und dann kam noch erschwerend hinzu, dass wir in Hamburg-Harburg leben. Also es ist südlich der Elbe. Viele Hamburger zählen das gar nicht zu Hamburg
dazu.
Die zählen
das schon zu Kiel, ne?
Ja, nee, man sagt, da fängt der Balkan an.
Ja, oh Gott, ach, der
Balkan. Das ist ja wirklich, weil das ist ja schon Süden, das ist für die so weit südlich, ja. Das zählt schon, ich sag immer, das ist mediterran. Wir leben im mediterranen Süden, aber da wird man auch schon, wurde ich am Anfang immer komisch angeguckt, wenn ich gesagt habe, ich wohne in Harburg, ja. Weil man da, also man wohnt dann in Eppendorf oder in, weiß ich, also die Hamburger wissen das, da gibt's schon die Stadtteile, da gibt's ja überall, ne? Und das, insofern habe ich einen Moment gebraucht, bis ich dieses Hamburgische, also bis ich da mich akzeptiert fühlte. Aber wenn man natürlich dann einmal da Freunde hat und so, dann sind die Hamburger genauso herzlich wie alle anderen netten Menschen.
Bettina Tietjen ist heute bei uns. Frau Tietjen, und Sie haben gerade eine sehr spannende Reise hinter sich, und zwar eine Reise zu Ihrem jüngeren Ich. Sie haben ein Buch geschrieben und dafür die Tagebücher Ihrer Jugend nochmal gelesen. Kennen Sie sich jetzt besser als vorher?
Ja, auf jeden Fall.
Inwiefern?
Ich habe ja einen Teil von mir kennengelernt, das jüngere Ich, das ziemlich verschüttet war. Also ich hatte diese, das sind ja zwischen 14 und 31 die Jahre, in denen ich intensiv Tagebuch geschrieben habe. Und diese Zeit hatte ich natürlich in Erinnerung, so wie man Dinge in Erinnerung hat, aber eben verzerrt, anders. Ne? Also man verdrängt Dinge, vergisst Dinge. Also die junge Frau und das junge Mädchen, das ich da entdeckt habe, das war mir in weiten Teilen unbekannt, fremd geworden.
Früher war ich auch mal jung. So heißt dieses Buch.
Genau.
Welchen Eindruck hatten Sie denn von sich selbst? Waren Sie sich selbst sympathisch jetzt im Nachhinein?
Sympathisch, ja, aber ich fand mich manchmal ein bisschen nervig. Also ich habe mir immer so wahnsinnig viele Sorgen um alles gemacht. Also nicht nur um den Weltfrieden, ich meine zu Recht, ne? Wie man heute sieht, habe ich mir damals schon Sorgen über sowas gemacht, aber auch über die Zukunft, was soll nur aus mir werden, und über Freunde, habe ich die richtigen Freunde, und vor allen Dingen über die Liebe, werde ich jemals den richtigen Mann kennenlernen? Und da habe ich mir mal gedacht, schalt mal einen Gang zurück und so. Auch so, was die Sorgen angeht, dachte ich, du bist aber wirklich ein ängstliches Mädchen und so. Auch vor allen Dingen auch ein sehr melancholisches Mädchen, weil ich natürlich oft in den Momenten auch geschrieben habe, wenn es mir nicht gut ging.
Na klar.
Ich war natürlich im Prinzip genauso fröhlich wie heute, aber ich hatte eben doch diese Momente, wo alles nicht so richtig zu stimmen schien. Ja, und das zu sehen, das war interessant.
Was mir aufgefallen ist, Sie hatten mit 14 schon eine ziemlich ausgeprägte Meinung.
Ja, hatte ich, über alles.
Woher kam das?
Bei uns wurde viel diskutiert, wir hatten ja keinen Fernseher, also wurde viel geredet, und ich nehme mal an, und ich habe sehr gerne sehr viel gelesen, und dadurch konnte ich mich schon ganz gut artikulieren, und ich habe mich vor allen Dingen auch sehr auf einem relativ hohen sprachlichen Niveau bewegt immer, wo ich dachte, holla, ob ich das heute noch so hinkriegen würde, nach 30 Jahren Funk und Fernsehen, wo man ja doch versucht, ein bisschen verständlich zu formulieren.
Ja.
Das war war recht akademisch teilweise.
Ja, da war der Anspruch schon relativ hoch in früher Jugend, aber Sie haben auch relativ oft das Wort Scheiße benutzt, muss
das
ich an dieser Stelle mal sagen.
Eben, das war nämlich die Kombination aus Schimpfwörtern und auch doch ausführlicher Dokumentation von Partys, von Feiern, von Alkoholgenuss, aber dann wieder dieses intellektuelle über Seiten, viele, viele Zeilen gehende Sätze. Ja, interessante Kombination.
Es gab schon früher Hinweise darauf, dass sie Moderatorin werden könnten, auch in diesem Buch, denn sie waren in der Schule Klassensprecherin.
Ja, aber nur einmal. Ja. Ich war wirklich nur einmal Klassensprecherin. Ach so. Und ich bin ja eher zurückhaltend gewesen. Ich gehörte nie zu denen, die sich so immer gemeldet haben und immer gelabert haben. Solche gibt's ja immer in jeder Klasse. Das war ich nicht. Ich glaube, ich bin nur gewählt worden, weil ich einen Gipsarm hatte. Als ich aufs Gymnasium kam, hatte ich den rechten Arm in Gips, weil ich kurz vorher vom Baum gefallen war im Urlaub. Ich bin ja eher unsportlich auch damals so gewesen und bin aus 2 Metern Höhe, ich hatte Glück, dass es nur der Arm war, aus 2 Metern Höhe bin ich runtergefallen. Ich bin einem Jungen hinterher geklettert, den ich beeindrucken wollte, das wusste ich noch. Und dann fanden die es interessant, dass ich alles mit links geschrieben habe. Ich habe mir dann beigebracht, alle Klassenarbeiten alles mit links zu schreiben, und das fanden die Lehrer toll und die Schülerinnen waren irgendwie auch beeindruckt. War ein reines Mädchengymnasium, da haben sie mich zur Klassensprecherin gewählt, aber nur einmal und nie wieder.
Aber eloquent waren sie damals auch schon.
Das war ich schon, ja. Aber ich war so ein bisschen so eine Streberin, glaube ich. Das kann ich komischerweise noch erinnern, ohne Tagebücher, das steht da gar nicht drin, dass ich immer das komisch fand, wenn ich mich als Klassensprecherin beschweren sollte über irgendwelche Dinge, dass die Hausaufgaben zu schwer waren, dass es zu viel war, sowas, also über Lehrer. Und dann dachte ich immer, aber ich fand das gar nicht zu schwer und ich mag den Lehrer eigentlich. Wieso soll ich mich jetzt beschweren? Das ging mir irgendwie gegen den Strich.
Also Sie sind prinzipiell eine gute Schülerin gewesen.
Ich war eine gute Schülerin, ja. Nicht die Beste, aber ich war ziemlich gut, ja.
Das, was ich mich gefragt habe, als ich Ihr Buch gelesen habe, es gibt ja in jedem Leben auch Dinge, an die man sich nicht so gerne erinnert.
Ja.
Also Konflikte, Verluste, Niederlagen, sowas will man eher vergessen. Aber wenn Sie jetzt die Tagebücher von damals noch lesen, nochmal lesen, dann erinnert man sich an all das.
Ja.
Hat Ihnen das nicht in irgendeiner Form wehgetan?
Doch. Also ich habe schon auch einige schlaflose Nächte verbracht. Ich habe mich rumgewälzt und so, weil, ich meine, es ging auch um so Dinge wie der Tod einer guten Freundin, die war erst 18, das habe ich auch sehr genau geschrieben, was mich da bewegt hat. Es gab auch Streit mit den Eltern, auch mal mit der Schwester oder der Tod meiner Mutter. Das sind natürlich viele Dinge und auch eben Liebeskummer, ganz viel Liebeskummer. Das macht schon was mit einem, wenn man das liest. Ich bin ja immer zu meinem Mann hingelaufen, in regelmäßigen Abständen, habe ihn umarmt und habe gesagt, ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe.
Wenn sie mit den Promis plaudert, dann hat man immer das Gefühl, sie kennt die Leute schon ewig. Bettina Tietjen ist heute bei uns bei Antenne Brandenburg, moderiert unter anderem die NDR Talkshow. Das, die Sendung mit dem roten Sofa, Tietjen campt, alles Talk-Interview-Formate. Gibt es überhaupt noch Promis, die Sie in Ihrem Leben nicht schon interviewt haben? Dann
ja,
doch alle
so
einmal durch.
Na, ein paar gibt's schon noch ein paar. Also gerade im Wirtschaftsbereich oder politischen Bereich, das sind natürlich welche, die nicht so in Talkshows im Dritten gehen oder überhaupt nicht in Talkshows gehen. Aber im Showbusiness-Bereich kenne ich fast alle, würde ich sagen. Also
ja.
Das ergibt sich einfach im Laufe der Jahre so. Und das finde ich auch ganz schön, weil man dann bei vielen merkt, ach ja, ist schön, man freut sich, sich wiederzusehen. Dann braucht man nicht mal bei Null einzusteigen. Das finde ich für die Gesprächsatmosphäre manchmal auch ganz schön.
Sind da auch schon Freundschaften entstanden, die geblieben sind?
Nö, das würde ich nicht sagen, das trenne ich. Also
ja.
Das trenne ich eigentlich, weil ich begegne so vielen Menschen, also ob prominent oder nicht prominent in meinem Job. Also Freundeskreis, Familie ist das eine und das andere ist Job. Also man kennt sich, man ist freundlich zueinander, aber ich würde das nicht vermischen.
Man darf, glaube ich, auch diesen Job nicht unterschätzen. Das klingt zwar immer sehr glamourös, ja, man trifft die halbe Welt und alle Menschen, die einen Namen haben, aber das kann manchmal auch heikel sein. Sie hatten mal eine Sendung mit Jenny Elvers-Elbertshagen. Die war, glaube ich, wirklich sehr fordernd für Sie, ne? Das war die Sendung, in der Jenny Elvers betrunken war. Wie geht man damit um, habe ich mich gefragt. Das muss doch ein absoluter Albtraum gewesen
ja,
sein.
Ja, war es auch. Das war
für Sie
schrecklich.
Beide, ne?
Das war schlimm. Ich glaube, für mich war es sogar in dem Moment noch schlimmer als für Sie, weil sie ja gar nicht realisiert hat, wenn man betrunken ist, dann merkt man das ja gar nicht. Ich glaube, sie hat dass es ein Problem war in diesem Moment, war ihr dann erst hinterher klar, als sie das dann gesehen hat oder darauf angesprochen wurde. Ich habe das erst im Laufe der Sendung gemerkt, dass sie betrunken war. Sie hatte ja auch keine Fahne. Und dann habe ich irgendwie immer gedacht, ja, ich muss da jetzt irgendwie durch. Ist ja live.
Ja.
Viele haben mal gesagt, ja, warum habt ihr nicht abgebrochen? Man kann eine Live-Sendung nicht abbrechen. Man kann ein paar Einspieler mehr senden. Man hätte vielleicht sagen können, ich glaube, es ist besser, du gehst. Aber das ist, finde ich, auch schwierig bei einer Betrunkenen, weil sie selbst hat das ja gar nicht für sich so erkannt. Die ist danach ja auch noch essen gegangen mit Freundinnen. Ne? Also, dass sie so jenseits von Gut und Böse war. Wir haben uns mittlerweile mehrfach darüber unterhalten, Jenny und ich. Das ist auch völlig in Ordnung alles. Aber ja, es war eine schwierige Situation. Ich weiß nicht, ob ich es heute besser machen würde. Also ich möchte sowas nicht so gern nochmal erleben.
Wobei sie ja auch gesagt hat, für sie war das ein Weckruf, diese Sendung, ne?
Ja, ja, aber dadurch wurde ihr eben klar, weil alle Welt das plötzlich wusste, dass sie ein Stadium erreicht hatte, wo ganz, ganz dringend was passieren muss, ne?
Es gibt diesen englischen Spruch, never meet your heroes. Kennen Sie wahrscheinlich auch, ne? Also triff niemals deine Helden, weil man dann feststellen könnte, dass die vielleicht doch nicht so toll sind, wie man sie sich vorstellt. Haben Sie das schon mal erlebt, einen Promi, den Sie verehrt haben, der sich dann im Nachhinein vielleicht doch als etwas komplizierter herausgestellt hat, als Sie es gedacht haben?
Ja, das habe ich schon öfter mal erlebt, dass ich etwas enttäuscht war, dass ich nicht, dass die Person nicht so sympathisch war, wie ich dachte, oder auch gar nicht so wahnsinnig intelligent, wie ich vermutet hatte.
Ach so, ja, das gab's auch. Ja,
es gibt ja Leute, die man dann nur aus Rollen kennt und dann, das ist natürlich Quatsch, ich weiß, dass es völliger Blödsinn ist, einen Menschen mit der Rolle daraus Schlüsse zu ziehen, wie er wirklich ist. Aber das ist dann manchmal ein bisschen enttäuschend. Großartige Schauspieler, ich nenne jetzt keinen Namen, aber großartige Schauspieler, die dann, oder Schauspielerinnen, die dann da sitzen und aufgeregt sind und irgendwie keine drei Sätze auf die Reihe kriegen, weil sie denken, ich habe ja keinen Text, ne? Ja. So, und das ist dann manchmal etwas enttäuschend. Aber es gibt natürlich auch genau das Gegenteil, dass Leute, wo man gar keine hohe Meinung hat, dass die dann wahnsinnig nett sind und eben auch ein tolles Gespräch sich entwickelt. Also als kleines Beispiel, der lebt ja schon nicht mehr, wer mich ein bisschen enttäuscht hat, war Maximilian Schell.
Ja.
Den hatte ich auch, weiß ich nicht, da hatte ich auch so eine Aura sowas aufgebaut durch die ganzen Rollen, die er gespielt hat. Den hatte ich mir noch beeindruckender vorgestellt. Aber der war letztendlich dann auch ein alter Mann, der... Naja, also
ja.
Der war nett, aber war nicht so, hatte nicht das, was ich erwartet hatte.
Und als Künstler überlebensgroß, da ist es vielleicht tatsächlich schwer, diese Aura als Mensch, der man ja am Ende auch nur ist, dann aufrechtzuerhalten.
Ja, glaube ich, aber für die ja auch wahnsinnig anstrengend. Ne? Also Pierre Brice fand ich auch so, den finde ich ja eigentlich auch, durch diese ganzen Winnetou-Filme hat der ja auch so, das ist natürlich auch schrecklich, wenn alle einen vergöttern, weil man Winnetou war. Ne? Und der war auch so ein bisschen... Ja, also da war auch ein bisschen schwierig, das Gespräch, erinnere ich mit ihm.
Marlene Dietrich hat es richtig gemacht. Die hat sich irgendwann komplett zurückgezogen und ist die Legende geblieben, die sie war.
Ja, das ist clever von ihr. Ja. Übrigens, da fällt mir Ute Lemper ein bei Marlene Dietrich. Ute Lemper ist so ein Beispiel, die hat ja einen ganz schlimmen Ruf gehabt damals, als sie häufiger im Fernsehen war noch. Wurde immer gesagt, Zicke und ganz unfreundlich und eingebildet und so. Und als sie dann in meiner Sendung war, die war so nett, die war so spannend. Also eine zugewandte, intelligente, tolle Gesprächspartnerin. Also sowas gibt's eben auch, ne, dass man über vom Gegenteil überrascht ist, wenn man dann jemanden trifft.
Wie wird man eigentlich zu Deutschlands Talk-Königin? Bei Ihnen begann ja alles bei der Münsterschen Zeitung, ne?
Ja, stimmt. Ja, es hat eigentlich noch ein bisschen früher angefangen. Ich habe ja für so ein Stadtmagazin geschrieben. Also da hatte ich viel Freiheiten und da konnte ich selber bestimmen, was ich schreibe. Hat niemand redigiert. Und dann bin ich damit mit diesen Artikeln zur Münsterschen. Und da habe ich dann doch viel gelernt. Also ich wollte ja gar nicht zum Fernsehen oder zum Radio. Das war ja gar nicht mein Ziel. Ich wollte einfach Journalistin sein und dann alles andere kam so. Irgendwie.
Ja, Sie haben Germanistik, Romanistik, Kunstgeschichte in Münster studiert und wussten aber wirklich lange nicht, das entnehme ich Ihren Tagebüchern, die wir ja alle lesen durften, zum Teil jedenfalls. Sie wussten lange nicht, was aus Ihnen werden sollte.
Nee, gar nicht, wusste ich gar nicht. Ich habe einfach das studiert, was mir Spaß gemacht hat und dann habe ich gedacht, irgendwas wird sich daraus schon ergeben. Und ich habe das zusammen mit einer Freundin ja studiert und die hat dann aufgegeben. Die hat gesagt, ich halte dich nicht mehr aus. Ich halte es nicht aus, nicht zu wissen, was ich damit machen soll. Hat eine Hotelfachlehre gemacht und ich bin dann eben in den Journalismus so reingerutscht.
Ich würde gern mal mit Ihnen zwei Städte durchgehen, die neben Münster und Ihrer Geburtsstadt Wuppertal prägend für Sie waren, nämlich New York und Paris.
Genau.
Sie sind als junge Frau nach New York gegangen und wären fast dort geblieben, ne?
Ja, also die haben es mir angeboten. Ich war ein halbes Jahr da, ich habe da bei einer Tante gewohnt, Cousine meines Vaters, die hatte da eine tolle Wohnung, sehr zentral, und die hat mir zu einem Praktikum verholfen bei einem New Yorker Fernsehsender. Und das war total spannend für mich natürlich. Also zum einen amerikanisches Fernsehen kennenzulernen und die ganzen internationalen Leute, die da arbeiteten. Ich habe New York auch geliebt, das war eine fantastische Stadt damals in den 80ern, Ende der 80er. Und dann haben die gesagt, wir können dir behilflich sein, dir eine Green Card zu besorgen, was ja damals schon schwierig war, und dann könntest du hier bleiben. Dazu war ich dann aber auch irgendwie zu schisserig. Irgendwie war ich dann so, oh nee, ganz in Amerika bleiben und meine Eltern, meine Freunde alle zu Hause. Ich habe gedacht, nee, Weihnachten möchte ich wieder zu Hause sein.
Ja, das ist aber auch interessant, was für Wege das Leben einem eröffnet, ne? Also welche Möglichkeiten es gegeben hätte und in welche anderen Richtungen man noch hätte gehen können. Und ich glaube, noch wichtiger als New York war Paris. Sie waren Au-pair-Mädchen und dort hat sich das Leben, haben Sie gesagt, komplett verändert für Sie.
Ja, weil ich ja aus der Enge dieses Wuppertaler Kosmos dann in diese Weltstadt rein katapultiert wurde. Ich habe ja auch relativ streng, was heißt streng, aber schon was, unter moralischen Gesichtspunkten bin ich schon relativ streng aufgewachsen. Und dann war auf einmal, gab es keine Vorschriften mehr, keine Regeln. Ich brauchte niemanden mehr, um Erlaubnis zu fragen. Und das war natürlich fantastisch für mich. Ich war auch etwas überfordert, glaube ich, damit meine Freundin und ich. Wir waren ja zum Glück zu zweit. Aber wir haben halt alle gemacht, wovor unsere Eltern uns immer schon gewarnt hatten.
Richtig so. Antenne Brandenburg, der Sonntagmittag heute mit Moderatorin Bettina Tietjen. Und jetzt habe ich für Sie den Antenne-Fragebogen. Das sind kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten.
Ja.
Ja. Wie viele Gerichte können Sie auswendig kochen?
Oh, mindestens 10.
Oh, sind Sie eine gute Köchin?
Ja, ich koche sehr gern.
Ein Gericht, das Sie besonders gern machen im Augenblick?
Ich mag gerne Fisch im Ofen mit Ratatouille oder Pasta mache ich sehr gerne mit Thunfischsoße. Das sind so zwei Sachen, die mir auf Anhieb anfallen.
Ja, Fisch. Hätten Sie sich selbst gern als Kumpeline?
Ja, warum nicht? Ja,
was kann man gut mit Ihnen machen?
Alles eigentlich, bin unkompliziert. Ich, okay. Außer wenn es sportliche große Herausforderungen
gibt. Kein Volleyball nicht. Bitte.
Nein, auf keinen Fall.
Wenn das möglich wäre, würden Sie lieber in die Vergangenheit reisen oder lieber in die Zukunft?
Vergangenheit.
Wie weit zurück?
Och, ich würde im Mittelalter anfangen. Das finde ich, Mittelalter ist doch eine ganz interessante Zeit. Da hat sich doch so viel getan. Also es war doch der Übergang, aber der Übergang von der alten Zeit in die Neuzeit. Das war kreativ, war wild, war auch ein bisschen brutal, aber gleichzeitig geistig anspruchsvoll, auch von der Kunst her. Mittelalter würde ich, glaube ich, gerne mal erleben. Aber ich möchte nicht als Hexe verbrannt werden.
Ich wollte gerade sagen, das wär natürlich nicht so günstig. Welche kindliche Abneigung haben Sie nie überwunden?
Dicke Bohnen und Zunge. Zunge auch ganz, ganz schlimm. Bei meiner Großmutter gab es Weihnachten immer Zunge und das musste ich immer würgen, wenn ich dann nur ein kleines Stückchen von probiert habe.
Da ist einem, finde ich, das Bild, das ist schwierig. Dass das meine Zunge war, finde ich auch schwierig.
Man sieht die ja teilweise auch. Das ist ja absichtlich, dass man noch dieses Stück Zunge da liegen sieht und davon werden dann Scheiben abgeschnitten.
Dann lieber ein anonymes Steak.
Ja, ja, dann lieber das, genau.
Welche Sprache würden Sie gern perfekt beherrschen?
Italienisch.
Ja.
Also ich kann Französisch ja sehr gut, ich kann auch ein bisschen Spanisch, aber Italienisch finde ich einfach toll. Das ist so, das perlt so elegant. Wir fahren immer nach Südtirol in Skiurlaub oder auch gerne im Sommer mal nach Italien. Ich finde es einfach schön, wie die Italiener sprechen. Das würde ich gerne fließen können.
Das würde auch gut zu Ihnen passen, weil Sie eh so eine gewisse Eloquenz und so einen Sprachfluss haben. Das, glaube ich, würde Ihnen gut stehen, Italienisch. Machen Sie
parlare,
das mal.
Parlare, Italiano. Und ja, mehr kann ich
das,
nicht.
Genau, also das wäre doch mein Ziel. Und letzte Frage, welche Jugendsünde bereuen Sie?
Ich bereue, dass ich da in der Pariser Zeit viel, viel, viel zu leichtsinnig und sorglos war, was so Bekanntschaften mit Männern anging. Also da habe ich einfach nur Glück gehabt, dass mir da nichts passiert ist.
Das heißt, das haben Sie an Ihre Kinder weitergegeben, doch ein bisschen vorsichtiger zu sein?
Habe ich auf jeden Fall. Ich befürchte nur, dass Sie auch teilweise sehr unvorsichtig waren, wie man so ist halt in dem Alter. Ne?
Ja, leichtsinnig und man glaubt als junger Mensch, man kriegt alles hin. Ne?
Ja, das denkt man. Ja, es ist vielleicht auch wichtig, dass man das denkt.
Ja, weil wenn man immer die Gefahren im Kopf behält, dann macht man am Ende nichts und sitzt nur zu Hause. Ne?
Ja, das kann ja auch nicht die Lösung sein.
Früher war ich auch mal jung. So heißt das neue Buch von Moderatorin Bettina Tietjen. Ein Rückblick auf und in die Tagebücher der sehr jungen Bettina Schneewind. Das ist ihr...
Ja, mein Geburtsname Schneewind.
Geburtsname. Sie haben selbst Kinder in dem Alter, in dem Sie waren, als Sie Tagebuch geschrieben haben. Das ist so die Phase zwischen 14 und 30. Die haben das Buch auch gelesen. Hat sich Ihr Verhältnis zueinander, zu Ihren Kindern verändert dadurch?
Also mein Sohn hat es leider noch nicht gelesen. Mein Sohn ist nicht so der große Leser. Der hat immer gesagt, ach nee, brauche ich nicht. Probelesen, nee, schreib, was du willst. Ich vertraue dir, sagt er immer. Ne? Und meine Tochter hat es sehr aufmerksam gelesen und daraus haben sich sehr intensive Gespräche ergeben. Wir reden sowieso viel, aber da waren noch so Aspekte, wo sie auch nachgefragt hat oder gesagt hat, mir geht's genauso und ich habe sie gefragt. Also wir hatten sogar mal überlegt, ob wir vielleicht so eine Art Podcast machen und über uns austauschen über unsere Tagebücher und vielleicht daraus vorlesen gegenseitig. Und dann hat das aber daran gescheitert, dass meine Tochter gesagt hat, sag mal, nee, Mama, geht's noch? Also ich lese doch nicht aus meinen aktuellen Tagebüchern vor, vielleicht aus denen von schon vor 20 Jahren, ne? Ja. Aber naja, oder von vor 15 Jahren. Aber das, nee, das haben wir dann gelassen. Aber soweit doch, wir sind näher zusammengerückt dadurch, würde ich sagen.
Ja, das finde ich ja so toll an dem, was Sie gemacht haben, weil man nimmt die Eltern ja sehr lange als Kind nur als Eltern war und nicht als eigenständige Persönlichkeiten, die ein eigenes Leben vor ihren Kindern hatten und auch ein eigenes Leben führen, wenn man nicht mehr im Haus ist. Ne?
Ja.
Und durch diese Tagebücher wird einem das, glaube ich, oder ihren Kindern auch bewusst, dass die Mutti auch eine eigene Persönlichkeit ist und nicht nur die Mutti.
Ja, das sowieso, aber auch, dass ich anders war, als ich immer ihnen erzählt habe. Ich habe ja mich selber so als sehr cool und immer so entspannt wie heute in Erinnerung. Hab denen das auch immer erzählt. Und das stimmt überhaupt nicht. Ich war nicht so cool und entspannt wie heute. Und das war auch wichtig, dass ich das erkannt habe und dass die Kinder das auch dann gesehen haben, dass ich genauso auch Unsicherheiten hatte und Probleme wie sie in dem Alter.
Da ist die Mutti nicht mehr auf dem Podest ganz oben, ne? Man muss nicht immer so hochschauen, sondern man ist eher auf einer Ebene jetzt plötzlich, ne?
Ja, ja, wobei ich glaube, ich war auch noch nie so eine Mutter, die so auf so einem Podest stand. Ich habe immer versucht, ein bisschen auf Augenhöhe zu sein. Natürlich jetzt nicht die beste Freundin, das finde ich auch Quatsch, aber schon auch so, was so Tabuthemen angeht und Musik angeht und Feiern angeht und so, haben mein Mann und ich immer versucht, da sehr tolerant zu sein.
Sie stellen sich am Ende des Buches die Frage, warum Sie nach Ihrer Heirat nicht mehr das Bedürfnis hatten, die Tagebücher weiterzuschreiben. Welche Antwort hatten Sie damals?
Ja, ich glaube ja, dass mein Mann der Grund ist, weil er einfach so ein Ersatz ist für mein Tagebuch. Also alles, was ich loswerden musste, das bespreche ich mit ihm. Also wir sind sehr viel im Gespräch, im Austausch, im Dialog und da habe ich eigentlich gar nicht mehr das Bedürfnis, mich da hinzusetzen und dann noch irgendwas zu Papier zu bringen. Also abgesehen von meinen Büchern, da finde ich das Sprechen dann wichtiger und auch und besser.
Es gibt ja Leute, die sagen, ich gucke nur nach vorn, nie zurück. Aber ich glaube, manchmal kann so ein Blick zurück auf sein früheres Leben auch sehr erhellend sein und das Bild, das man von sich hat, komplettieren, vervollständigen. Und ich bin mir sicher, dass sich viele Leute in ihrem Buch wiederfinden werden und mit ihren eigenen Erinnerungen auch nochmal schwanger gehen und das alles nochmal Revue passieren lassen. Insofern herzlichen Dank, dass Sie dieses Experiment gewagt haben. Früher war ich auch mal jung, das neue Buch von Bettina Tietjen. Heute unser Gast und es hat mich sehr gefreut, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank.
Mich auch. Also, und ich muss sagen, Sie machen das wirklich auch toll. Also, ich finde, was ich sehr gut finde, dass Sie immer Blickkontakt halten und nicht so den Eindruck machen, dass Sie irgendwas abfragen. Das machen nämlich viele Moderatoren, finde ich falsch. Die kleben an ihren Karten und da habe ich das Gefühl, du kannst mir ja gerade gar nicht zuhören, weil du nur auf deine Karte guckst. Und das ist bei Ihnen nicht so. Das hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das war auch schön, dass Sie direkt im Studio sind, denn wir sind jetzt nach Corona und da dürfen die Gäste endlich wieder ins Studio kommen und man kann diesen Augenkontakt herstellen und das war ganz toll. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Sehr gern.
Antenne Brandenburg.